Ja, ich habe euch etwas Besonderes mitgebracht. Heute habe ich so eine kleine Lupe da, eine Leselupe. Und ich muss einfach mal fragen, haben wir hier einen Goldschmied in unserer Mitte? Eventuell aber auch vielleicht einen Juwelier oder einen Uhrmacher? Es geht darum, dass man eine ganz kleine Schrift entziffern muss. Und da braucht man eine Lupe für. Und das ist im Prinzip ja, so das Thema heute Morgen. Und wisst ihr, wo das Thema mitzufinden ist? In diesem Ring. Wer kennt so einen Ring und trägt ihn auch, weil der Ehepartner sagt, den setzt du aber nicht ab. Das ist der Trauring. Zur Trauung wird er von der linken Hand auf die rechte Seite gesetzt. Und als wir einmal an einer Hochzeit teilnahmen, da lagen auch vor uns an unseren Plätzen Tischkarten aufgestellt. Und da habe ich gesagt, den Spruch, der da drin steht, den merke ich mir. Und wenn wir mal heiraten, Uschi, dann möchte ich, dass dieser Trauspruch in meinem Ring steht. Aber jetzt brauchen wir jemanden, der kleine Schrift lesen kann. Das ist schon über 40 Jahre her. Und ja, es ist kaum zu entziffern. Ich sehe PS. Hat das was mit Motor zu tun vielleicht, weil ich Autoliebhaber bin? PS, Punkt. Das heißt? Psalm. Na klar, das heißt Psalm. Jetzt gucken wir mal weiter, ob ich hier was entdecken kann. Psalm. 1, 1, 5, und nochmal 1, 5. Ah, ich weiß nicht, ob ihr auch schon diesen Hochzeitsspruch für euch gewählt habt. Ich lese ihn euch jetzt einfach mal vor aus dem Psalm 115 und dann auch noch der Vers 15. Und wer ihn noch nicht verheiratet ist und das plant, der kann das sich gerne aufschreiben. Ich habe kein Alleinvertretungsrecht für diesen Psalm, sondern da steht, ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Boah! Amen, dann kann ich mich setzen. Oder ich muss sagen, schaut mein Leben an. Denn 40 Jahre rückwärts geguckt, kann ich mich brüsten, tatsächlich, ich bin einer der Gesegnetsten, die es gibt auf dieser Erde. Und wer sagt das? Es sagt der lebendige Gott. Du sollst ein Segen sein, oder eben in dem Fall für mich. Ihr seid, Uschi und meine Frau und ich, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Und ich muss es bis zu diesem Augenblick tatsächlich auch so bestätigen. Wir finden aber dieses Wort Segen schon auf den ersten Seiten der Bibel, nämlich im ersten Buch Mose, im 12. Vers, dem Glaubensvater zugesprochen. Es war Abraham in 1. Mose 2, 12 Vers 2, steht, und ich will dich zum großen Volk machen, und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein. Jetzt rätseln viele, habt ihr einen Vorschlag, was ordnen wir alles unter Segen ein? Habt ihr da so eine Idee? Wenn ihr schweigt, predige ich weiter. Dann dauert es länger. Also ich gebe euch noch die Chance jetzt. Ich will mal so sagen, als der Versicherungsvertreter bei mir war und er wollte dann einfach darüber sprechen, ob wir nicht vielleicht den Bausparvertrag erhöhen, da habe ich gesagt, Moment mal, ich habe da meine Unterlagen und ich ziehe den Ordner raus und schlage die Seiten auf und ich habe sie vor mir liegen und ich blättere und was ich nicht ahne, mit einem Mal fielen 50 € Scheine aus einer Klarsichthülle, die ich in meinem Ordner drin hatte und ich wusste es gar nicht. Die vielen, die fünf, da sagt er, ja, wenn das so ist, dann können wir ja gleich den Betrag verdoppeln. Ich sage, nein, das war irgendwie eine Reserve, die ich mal angelegt hatte und ich wusste nicht mehr, warum und wo die war. Da hatte ich plötzlich einen Geldsegen erfahren. Genau. Oder Welch ein Stolz für die Eltern, wenn sich die Familie im Laufe der Jahre vervielfacht, so wie beispielsweise bei meinen Schwiegereltern. Diesen zwei sich liebenden Menschen wurden 8 Kinder geboren. Und das fünfte, welch ein Segen, das wurde meine Frau. Beim Heimgang meines Schwiegervaters konnte er auf 25 Enkelkinder blicken, deren Fotos alle auf dem Klavier standen. Es war ein wahrer Kindersegen. Ja, da merken wir schon, oh, es ist so ein spiritueller Begriff aus der Bibel. Und was bedeutet eigentlich so Segen? Und wir verbinden damit Leben und Gedeihen, Glück und Wohlstand, aber auch Bewahrung und Hilfe. Machen wir es am Gegenteil uns mal bewusst. Was ist das Gegenteil von Segen? Das ist der Fluch. Und auf den ersten Seiten des Buches Mose, 5. Mose, muss ich dazu korrekt sagen, 5. Mose 28, wird dem Volk Israel Segen, Kapitel 28, die ersten Verse vorgelegt. Und, ja, wenn ich das lesen sollte, worin die überall gesegnet sein sollten, da kann man nur staunen, was Gott vorhatte. Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst und hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird der Herr dein Gott zum Höchsten machen über alle Völker auf Erden. Und werden über dich kommen alle diese Segen und werden dich treffen darum, dass du der Stimme des Herrn deines Gottes bist gehorsam gewesen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, die Früchte deiner Rinder, die Früchte deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtruch und so weiter und so weiter. Der Segen nimmt kein Ende, bis mit mal eine Wendung kommt. Wenn du aber nicht der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst, dann werden alle diese Flüche über dich eintreffen und die sind schrecklich. Da merken wir, es gibt einen Unterschied. Segen oder Fluch. Und was wünscht uns der Herr? Wir haben es heute als Titel gesehen. Du sollst ein Segen sein oder ihr seid die Gesegneten des Herrn. Wir haben also so ein Stück weit rausgearbeitet. Segen ist etwas sehr Positives. Dieses deutsche Wort segnen rührt vom lateinischen Begriff signare her und bedeutet im frühen Mittelalter bezeichnen. Auch Signatur, ihr könnt euch das vorstellen, so eine Unterschrift, das war ich, die ist nur zu fälschen, aber schwierig nachzumachen. Mit deinem Namen, wie du unterschreibst, da steht dann eben dein Name drunter. Es ist die Originalunterschrift auf einem Vertrag. Und tatsächlich, auch auf den ersten Seiten finden wir den Beginn der Segnung, also quasi die Unterzeichnung einer Zusage durch Gott. Denn unmittelbar nach der Erschaffung der Tiere, dem Menschenpaar Adam und Eva und dem siebten Tag, da segnete Gott die Fische, die Vögel und die Landtiere mit der Zusatzbemerkung und vermehret euch zu Wasser und auch in der Luft. Oder in 1. Mose 1, Vers 28, er segnete die ersten Menschen mit Fruchtbarkeit und stattete sie mit Herrschaft über die Natur aus. Signatur war Paarung, Vervielfältigung auf der Erde. Und 1. Mose 2, Vers 3, da segnete Gott den siebenten Tag und heiligte ihn. Das heißt, er war für Gott bestimmt. Seine Unterschrift stand drunter, ein Tag gehört mir. Daran denkt bitte. Und Segen bedeutet hier also Vermehrung, Fruchtbarkeit, die wir modern aufgeklärten Menschen dank Antibabypille natürlich unterdrücken können. Mittlerweile haben wir einen Nachwuchsmangel in der Pflege. Das könnt ihr in den Nachrichten heute Abend wieder hören. Da weiß man nicht, ja, wo sollen die alle herkommen? Wir waren aber sehr intelligent, denn wir haben die Grenzen geöffnet und seitdem haben wir einen Überfluss an Menschen, die allerdings nicht die Qualifikation oder noch nicht die Qualifikation haben, um uns alte Herrschaften dann einmal in einer Senioreneinrichtung oder in einer Pflegeeinrichtung zu betreuen. Das ist die Realität, wenn der Mensch eingreift in die Schöpfungsordnung Gottes. Das sollte uns mal zu denken geben. Gott hatte es anders vorgesehen. Nun nicht, dass jeder Ehepaar gleich 8 Kinder kriegen muss. Aber es ist ja mittlerweile so, dass man nach den Kindern suchen muss. Du findest ja eher einen Dackel oder du findest eine Katze, die hinter deinem Herrchen herläuft, als dass es da ein kleines Kind ist, das sagt, ich will noch ein Eis. Nein, das kriegst du nicht. Der Segen Gottes umfasst noch mehr, als wir an den zwei Beispielen aus der Bibel entnehmen können. Wir lesen von einem weltbekannten Mann, der Gottes Segen in seinem Leben, aber auch im Leben seiner Nachfahren erfahren hat. Es war der Glaubensvater dreier Weltreligionen. Nämlich der Glaubensvater von den Juden, der Glaubensvater aber auch von den Christen und auch von den Muslimen. Sie ehren ihn. Das ist Abraham. Ja. Und der Zusatz, Abraham heißt der Vater vieler Völker. Reich geht's denn noch? Nicht? Und ich will dich segnen, sagt Gott zu ihm. Ich will dich vermehren, ich will dich leiten, ich will dich führen, ich will dich bewahren, trotz fremder Königreiche, unbekannter Volksstämme und verdorrter Weideplätze. Ich will dich segnen. Und zweitens in B, da steht es dann 1. Mose 12, Vers 2, ich will dich segnen. Und jetzt geht's weiter, du sollst ein Segen sein. Ja, wie denn? Wann denn? Wo denn, fragt sich Abraham. Wir wissen, die Antwort zum Segen wurde er zum Beispiel für seinen Neffen Lot, als er ihn nämlich aus der Hand der Feinde Sodoms und Gomorra wieder befreite. Ja, sogar für Sodom wurde Abraham zum Segen. Wisst ihr das? Denn er befreite die Sodomiter ebenfalls aus der Hand der fünf Könige, die diese Städte überfallen hatten. Mit ganz wenigen Kriegern, 300 und ich weiß nicht, ob 16 waren, hat Abraham es gewagt, seinen Neffen Lot wieder herauszuholen aus der Gefangenschaft und auch die Bewohner Sodoms. Er wurde zum Segen, da merkte man das schon. Und er predigte natürlich auch den Namen des Herrn. An drei verschiedenen Stellen wird es berichtet oder anrufen oder ausrufen. Er rief den Namen des Herrn an. Er hatte ihn gehört und er verehrte ihn. Ja, und schließlich wurde er auch zum Segen für Isaak bei der Eheanbahnung mit Rebekka, denn er schickte ja seinen Knecht los und gab ihm den Auftrag, nur dann eben eine Frau mitzubringen, wenn sie die Voraussetzungen erfüllt. Und dann wurde er selbstverständlich, dieser Abraham, auch für seine Enkel ein prägendes Vorbild. Und der Segen kommt also immer von einem Größeren oder einem Höheren, aber nicht von, sondern durch ihn. Das müssen wir unterscheiden. Der Segen kommt von Gott, aber er kommt durch dich in deine Familie, in deine Beziehung hinein, in dein Arbeitsumfeld hinein. Nicht, dass du sagst, ich segne die Firma. Welche haben wir jetzt hier in Hameln? Gibt es da eine größere Firma? Das BHW, wir segnen das BHW, dass sie gute Abschlüsse machen. Nein, der Segen kommt, indem du dort arbeitest und ein Segen bist für die Kollegen und für die Vorgesetzten. Und man wird merken, dieser Mann ist ein von Gott Gesegneter. Durch uns, dort wo du bist, kann Gott dich gebrauchen. In deiner Kollegenschaft, wo sie alle gucken, die ist aber irgendwie anders. Ist sie fromm? Ja. Fromm heißt nichts anderes wie gottesfürchtig. Ich hoffe, du bist gottesfürchtig, dass du sagst, ich achte auf seine Worte. Ich will danach nicht leben, aber nicht mit herunterhängenden Mundwinkeln, weil das natürlich sich dazu geziemt. Da kann man nicht drüber lachen. Nein, wenn du gesegnet bist, darfst du aus der Fülle Gottes schöpfen. Dann darfst du sagen, danke Gott für alle guten Gaben, die ich bis zur Stunde erleben durfte. Und wo du möglicherweise auch irgendwann einmal daneben gegriffen hast und sagst, das war falsch. Wie viele Beziehungen leiden darunter? Denn die Bibel sagt ganz klar, du sollst nicht am fremden Joch mit einem Ungläubigen ziehen. Und wir erleben es in unserer eigenen Familie, wo der eine oder andere sagt, ach, das darf man heute nicht mehr so ernst nehmen. Wir haben ja alle einen Gott und danach leben wir eben auch. Aber versteht ihr diese Verbindung, diese enge Beziehung? Zu dritt, die Ehe zu dritt, davon habe ich euch schon erzählt. Das heißt, da ist eine, das ist meine Frau, da ist einer, das darf ich sein. Aber wieso Ehe zu dritt? In der Mitte, E und E, am Anfang und am Ende und in der Mitte steht das? Das H. Das H für Ehe. Das ist der Herr. Und das war so schön, als die Konfirmanden dann brav da alle saßen und ich sage, ich mache es euch mal vor, der Pastor saß dort an der Seite, ein großer, kräftiger Pastor, der lebt heute noch und predigt auch bei uns in der Nähe. Und ich sagte den Konfirmanden, wisst ihr, wenn ihr einmal heranreift, wenn ihr einmal erwachsen werdet, ihr seid jetzt Jugendliche, dann denkt daran, dass ihr eine Ehe zu dritt führt und ich mache euch das mal vor. Und dann sage ich, Herr Pastor L., stehen Sie doch bitte mal auf. Und er stand auf und sagte, was passiert denn, was will der Herr Ulrich da mit mir mal machen? Und dann habe ich auf der einen Seite ein Mädchen hingestellt, auf der anderen Seite einen Jungen und ich sage, Herr Pastor, jetzt halten Sie die beiden mal fest. Und habe ich gesagt, so als Beispiel müsst ihr eine Ehe zu dritt führen. In der Mitte ist Gott. Und da werdet ihr euch immer wieder finden und euch entschuldigen können. und euch neu ausrichten lassen können, dass ihr mit der Liebe Gottes einander ertragt und zum Segen werdet für eure Kinder, für eure Nachbarschaft, für eure Familien. Amen. Ja, das wünsche ich euch. Du sollst nämlich ein Segen sein. Aber wie hassen wir, du sollst, wie hassen wir dieses, du sollst dieses tun und jenes nicht lassen. Wir sind wie der menschlichen Natur die Gebote und Satzungen zuwider. Stattdessen ziehen wir ein Leben nach Lust und Laune, einem disziplinierten Lebensstil eindeutig vor. Mal richtig die Sau rauslassen, so sagen die Weltmenschen, heißt doch, ich mache das, was mir Spaß macht. Auch auf Kosten unserer Gesellschaft, ja oft auf Kosten unserer Familie und der Gesundheit und der Zukunft unserer Kinder. Und dann erlebst du das Sprichwort, hier hängt der Haussegen schief. Aber ganz schön schief. Kommst du in ein solches Haus, findest du schnell eine miese Stimmung vor. Schimpfen und Streiten wechseln je nach Laune. Hier wirst du weder ein freundliches noch ehrliches Wort hören. Beim Abschied verzichtet man ganz freiwillig auf ein auf Wiedersehen. Man sagt vielleicht noch Adios. Woher kommt dieses Sprichwort mit dem Haussegen? Es rührt von auch einem alten Bibelwort her, aus dem Buch Josia 24, 15, nämlich ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Diesen Spruch kennt ihr vielleicht noch von Oma oder Großmutter. Oma ist ja und Großmutter ist das Gleiche, fällt mir ein. Wen nehmen wir denn noch? Urgroßmutter. Oder Tante. Dieser Segensspruch, Gott segne dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus. Oder ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Im 18. und 19. Jahrhundert an die Wand oder auf Holz gemalt, mühsam gestickt und ehrfürchtig aufgehängt, hing schief. Dann hing der Haussegen schief. Und Gott kannte unsere Natur durch den Sündenfall und hat seinem Volk, den Nachkommen Abrahams, den Israeliten, deshalb die Gebote und Satzung für ihre Zukunft mit auf den Weg gegeben. Sie sollten sie beachten, diesen Segen aus 5. Mose 28. Ich habe da einen Teil daraus vorgelesen. Unsere Vorväter, ja unsere, die Deutschen, haben nach einem vernichtenden Weltkrieg in das Grundgesetz deshalb die Präambel, also die Einleitung, für das Grundgesetz mit den Worten begonnen, na wer weiß das noch, im Bewusstsein seiner Verantwortung, nicht vor seinem Nächsten. Da steht tatsächlich in dem Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen. Das heißt, sie haben es gesehen, wenn der Mensch sich in den Mittelpunkt stellt, wo das hinführt. Eine Katastrophe nach der anderen. Und diesmal haben sie gesagt, in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Wie stehen wir da heute zu, gesellschaftlich mal hineingeguckt? Die Medien, die Zeit, die Kommentare, die Schulen, in Verantwortung vor Gott und den Menschen, erleben wir da noch was von? Ohne Gottesbezug leben wir ganz eindeutig selbstbezogen, deutlicher gesagt egoistisch. Aber eben nicht nur das sture Einhalten von Geboten, Vorschriften und Verboten forderte Gott. Er wollte, dass es seinen Schöpfen, seinem Volk gut ging, dass sie sich vertragen, dass sie sich verzeihen. Ja, lieben und sich am Leben erfreuen können. Aus 5. Mose 28, 63a, ein Wort, das musste ich lange suchen, weil es eben so versteckt war. 5. Mose 28, Fluch und Segen, was sagt denn Gott da plötzlich in Vers 63a? Das ist aber weit auf der anderen Seite. Und da sagt Gott, und wie sich der Herr über euch zuvor freute, dass er euch Gutes täte und mehrte euch. Merkt ihr wieder etwas von Segen? Dass er euch Gutes täte und euch mehrte. Da hat sich Gott drüber gefreut. Also wird sich er auch über euch freuen, dass er euch umbringe und vertilge. Ich lese nicht weiter. Das war die Kehrseite, weil das Volk Gottes nicht hören wollte auf seine Stimme. Weil sie selbstbestimmt gelebt haben. Was ihnen Spaß macht, was Freude macht. Aber es war ihr Untergang. Nur das merkst du nicht am nächsten Tag, sondern das merkst du über die Wochen, über die Monate und über die Jahre. Aber Gott freut sich, wenn es seinen Kindern gut geht, weil sie nach seinen Vorgaben leben wollen. Nein, Gott ist nicht der miesepetriger Oberaufseher über unser Leben, sondern der wohlwollende und der barmherzige, gnädige Gott, der sich nichts sehnlicher wünscht, als dass seine Geschöpfe ihn erkennen, als großartigen Schöpfer und Herrn, der es von Herzen wert ist, gelobt, ja angebetet zu werden. Und dann, ja nur dann sind wir Menschen nach dem Wohlgefallen Gottes glücklich, voller Hoffnung und auf die Begegnung mit dem Herrn und Heiland Jesus Christus gewappnet. Das wissen aber jetzt nicht nur die Israeliten. Wir haben ja jetzt im Alten Testament gelesen, galt für das Volk Gottes, damals Israel. Sondern seit dem Sühnopfer Jesu Christi auch wir aus den Nationen. Für wen sollen wir zum Segen werden? Und dazu habe ich aus 1. Petrus 3, Vers 9 auch eine Stelle herausgearbeitet. Da steht doch glatt, ihr seid das auserwählte Volk, das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Das schrieb Petrus an die außerhalb Israels Lebenden. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Tugenden des, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht, die ihr Weiland nicht ein Volk wart. Wir waren nicht das Volk Gottes, aber jetzt dürfen wir Gott sei Dank durch Jesus uns zum Volk Gottes zählen. Weiland nicht in Gnaden wart. Nein, wir haben von unseren eigenen Gnaden gelebt und haben uns manches verziehen und dem anderen vorgehalten. Aber jetzt haben wir Gottes Gnade erlebt und nun in Gnaden seid, das ist die Zusage unseres Heilandes Jesus Christus. Wir sind also jetzt auch zum Segnen berufen. Du sollst ein Segen sein für dein Umfeld. Und das gilt nicht nur für Israel. Und die Bergpredigt Matthäus 5, 44 macht das super deutlich. Matthäus 5, Vers 44, auch ein altbekanntes Wort. Ach, das haben wir so oft schon gelesen. Und leider, wenn wir es so oft gelesen haben, kommen wir oft auch mal schnell darüber hin. Matthäus 5, Vers 44 haben wir gegen Ende. Ich sage euch, wer ist ich? Jesus. Ich sage euch, liebet eure Feinde. Oh nee, ne? Hast du da Lust drauf? Oh nee. Segnet, die euch fluchen und tut wohl denen, die euch hassen. Hier haben wir drei verschiedene Ebenen. Ich kann es nur ganz kurz ansprechen. Drei verschiedene Energieformen. Ich frage als erstes die klugen Wissenschaftler unter euch, ist der Gedanke eine Energie, ja oder nein? Brauchen wir dazu Energie, ja oder nein? Ja, wenn du tot bist, kannst du nicht mehr denken. In Gedanken kannst du schon als erstes etwas unternehmen. Ich kann es auch deutlicher sagen, mit deinem Herzen, das ist so die Prosasprache, mit deinem Herzen kannst du fröhlich sein oder auch traurig sein. In deinem Herzen kannst du jemanden lieben oder liebst du ihn vom Verstand? Das wäre schade. Besser wäre, wenn du ihn von Herzen liebst. Die Sprache des Herzens ist unsichtbar, aber sie wird sichtbar. Wodurch? Im Reden. Segnet die euch fluchen, ist die nächsthöhere Energieform, wo wir plötzlich Muskeln brauchen, wenn wir segnen. Dann vielleicht sogar noch die Hände heben und sagen, Herr, ich segne den, der leider mir so, wie sagt man, ans Bein gepinkelt, wollen wir nicht sagen, wir sind eine ordentliche Gemeinde, sondern der mir gegen die Karre gefahren ist. Ne? Also jeder Autofahrer, der wird gleich aggressiv beim Parken, ne? Vorm Kaufhaus. Und kein Zettel an der Scheibe. Ach, wenn ich den erwische. Wenn du Unrecht erfährst, das ist nicht einfach. Da steht hier, segnet die euch fluchen, die vielleicht euch sogar Böses wollen. Das ist schon eine Überwindung. Kannst du in der Ehe gerne praktizieren, dass du einfach sagst, ich vergebe dir und sofort kriegst du die Antwort deines Ehepartners. Wieso? Habe ich das nötig? Ja, und dann seid ihr im Gespräch. Wunderbar. Dann segne du mal. Mit dem Mund. Und das Dritte, wir haben den Gedanken, niedrigste Energieform, der Mund, wird schon mehr herausgefordert. Und jetzt kommt das Dritte, tut wohl denen, die euch hassen. Tut, das ist die Handlung, das ist die Bewegung, dass du auf jemanden zugehst, dass du nach dem Frieden nachjagst und sagst, lass uns doch mal miteinander sprechen. Ja, aber nicht zwischen Tür und Angel. Nein, dann lade ihn ein in ein gutes Lokal und dann haben wir Zeit und bei einem guten Glas Wasser für uns jetzt, ja? Bei einem guten Glas Wasser, da lass uns mal darüber reden und sprechen, was da bisher schiefgelaufen ist. Und du wirst merken, das Herz wird frei und du wirst wieder ein Segen werden für deine Mitmenschen, die jahrelang nebeneinander hergelebt haben, weil da einfach eine Grenzbebauung stattfand, die rechtlich nicht in Ordnung war. Und es gab immer noch Vorwürfe, bis Gott ihm zeigte, du sollst deinen Nachbarn lieben, du sollst ihm verzeihen. Du sollst ihn segnen und drittens, du sollst ihm Gutes tun. Und er hat das gemacht. Der war so sprachlos, dass er kurze Zeit später, halte ich fest, diese verstrittenen Hähne, Zinshähne, dass der Nachbar kurze Zeit später in der Gemeinde war und er ist Christ geworden. Und die beiden sind Freunde geworden. Ihr seid die Gesegneten des Herrn. Euch hat er berufen, dass ihr das Heil, den Segen ererbt. Wir merken also, du sollst ein Segen sein, geht bis in unsere heutige Zeit. Und die Auswirkung, die wir da haben, dieses Segens Gottes, das ist eben nicht der Fluch, sondern da soll Segen auf deinem Leben sein. Wir werden so erinnert, so ein krasses Beispiel an Josef. Josef war einer von 12 Brüdern. Josef war der Sohn von... Natürlich von Jakob. War das Enkelkind von Abraham? Da musste ich erst mal überlegen, das stimmt nicht. Josef war kein Enkel von Abraham, sondern ein Mensch, ihr seid klasse. Genau. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ja schon so lange her. Der Uropa war tot oder er lebte noch, ich weiß es nicht. Aber er prägte seinen Sohn Isaak. Isaak prägte seinen Sohn Jakob. Jakob prägte seinen Sohn Josef. Woher weiß ich das? Weil er der Verführerin des Potiphar, das war seine Ehefrau, die nach ihm schaute, die ihn vernaschen wollte, sagte, wie könnte ich solch ein Übel gegen Gott tun? Sag mal, das kannst du doch nur als Gottesfürchtiger abwehren, oder nicht? Vom Verstand doch her nicht. Josef, der in den Brunnen geworfen wurde, ein gesegneter Gottes, kannst du dem zustimmen? Den die Brüder lächerlich gemacht haben. Du Pimpf, was bildest du dir ein mit deinen Träumen? Und sie hassten ihn und dann hatten sie eine Gelegenheit, ihn für 20 Silberlinge zu verkaufen an die Kanaaniter. Die brachten ihn nach Ägypten. Und in Ägypten, ja, da Gott war mit ihm. Halleluja, die Gesegneten, die erleben immer, wie Gott mit ihnen ist. Bis diese Frau in die Quere kam. Wo fand er sich wieder? Im Knast. Toll. Und was steht da drin? Und Gott war mit ihm. Er wurde Oberaufseher. Und es dauerte und dauerte. Und er als junger Mann, was soll ich hier im Gefängnis? Mein Gott, ich habe anders geträumt. Ich habe andere Erwartungen, andere Hoffnungen. Du hast gesagt, gesegnet, das bin ich, aber ich spüre es nicht. Aber ich merke, dass du mit mir bist. Wie geht's hier weiter? Sind wir auch solche Ungeduldigen? Ich will endlich die Antwort haben. Komm runter. Vertrau dem großen Gott und Herrn, der die ganze Welt geschaffen hat, inklusive Sternenhimmel, bis in den Mikrokosmos, wo deine Augen gar nicht mehr hinkommen. Ich brauche eine Brille, reicht nicht. Mikroskop, auch nicht. Elektronenmikroskop ist nötig, um die feinsten Zusammenhänge zu erkennen. Das ist mein Gott. Maxi und Mini, das ist mein Gott. Super. Und dieser Josef erlebte dann eben, nachdem er 2 Leuten den Traum ausgelegt hatte, das ist meine Hoffnung. Und sie vergaßen ihn. Verflucht ist, wer sich auf Menschen verlässt. Auch das steht in dem Zusammenhang dort drin. Also wieder sich auf Gott ausrichten. Herr, ich habe es nun deutlich gemacht, ich bin unschuldig im Gefängnis. Der Gesegnete Gottes, verstehst du? Da erlebst du Wüstenstrecken in deinem Leben und du sollst angeblich der Gesegnete sein. Ihr sollt ein Segen sein. Ich halte fest an auf Gottes Wegen, an teuren Gottes Wort. Es bringt dir reichen Segen. Halte fest daran. Gib Gott nicht auf. Auch wenn alles scheinbar wider dich spricht. Der Segen Gottes lag auf seiner Arbeit, wenn auch die Gefühle im Keller waren, vielleicht sogar mit Selbstmitleid verbunden und dann noch lähmende Passivität, denn was soll ich jetzt machen? bis dann Josef seine Chance bekommt und er deutet die beiden Träume. Und letztlich wird er sogar vom Pharao gerufen und sollte auch dort den Traum auslegen. Und mit einem Mal vom Gefängnis in der Sträflingskleidung wird er eingekleidet und sitzt an zweiter Stelle des Pharao und hat einen wunderbaren Dienst zu verrichten. Denkst du im Königreich? Ja, damit der Glanz und der Prunk noch größer wird. Das war eine Bestimmung. Und er sagt es dann am Ende, 50. Kapitel im 1. Mose, sagt er, das hat Gott getan um euretwillen. Oh, für diese Halunken. Gott weiß, was im Menschen ist. Mach dich nicht frömmer, nicht schöner, als du bist, sondern sagst, Herr, hier ist mein Herz, mein Gott, ich gebe es dir. Und wir singen das in einem Liede. Und da merken wir, ja, so sind wir Menschen. Wenn Gott nicht mit seiner überwältigenden Liebe und Gnade uns erreichen würde, würden wir in unserem alten Denken verharren. Gott hat Wege vorbereitet, damit ihr nicht verhungert. Darum bin ich an zweiter Stelle des Pharao gesetzt worden, dass ich Vorräte anlege, damit ihr, 11 Halunken, nicht vor die Hunde geht. Soll ich das mal so deutlich sagen? Nein, wir gehören alle zu den 11. Irgendwo den Schuldigen finden, anklagen, in Knast stecken, verkaufen, verraten. Schlimm. Und ich werde so erinnert, mit einem Mal fällt mir ein, Herr Jesus, wie viel hast du davon erlebt? Haben sie dich auch verraten? Ja. Haben sie dich auch verlassen? Ja. Hast du auch Widerwärtigkeiten erlebt? Nicht nur das, Hartmut. Sie haben mich ausgepeitscht. 39 Hiebe musste ich aushalten. Sie haben mich gekrönt. Mit einer Dornenkrone. Geht's noch? Schlimmer. Nein. Schrecklich. Sie haben ihn das Gewand ausgezogen, wie bei Josef. Er kam in Gefängnis. Josef und Jesus kamen ans Kreuz. Segnet, die euch fluchen. Betet für die, die euch beleidigen. Hat Jesus das getan am Kreuz? Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Wenn das in deinem Herzen ist und wenn du das pflegst und sagst, ich will immer in Fürbitte eintreten und nicht in Hassgedanken. Im Alten Testament, in den Psalmen, liest du oft Hasspsalmen. Vernichte sie, rotte sie aus. Altes Denken, sie kannten Jesus nicht. Wir als Kinder Gottes, als die Gesegneten Gott, sollen Segen verbreiten. Durch uns soll der Segen Gottes fließen. Bist du dabei, dass das Reich Gottes sich vermehrt, dass man durch dich das Evangelium ablesen kann? Und du fragst vielleicht, ja, das war damals, lieber Bruder, aber heute, wir leben in einer neuen Zeit. Ich frage mal, hat Jesus denn auch für dich gebetet? Der kennt dich doch gar nicht. Du hast ihn doch noch nie gesehen. Hat Jesus für dich gebetet? Da gibt es in Johannes 17, im hohenpriesterlichen Gebet, den Vers 20. Und das ist mein Schluss jetzt. Da sagt er, ich bitte nicht allein für sie, also die 12 Jünger, die da um ihn herum waren, Johannes 17, ich weiß nicht, ob Judas noch dabei war. Ich bitte nicht allein für sie, diese 11 Jünger dort, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Durch ihr Wort an mich glauben werden. Da kommen also einige dazu, die durch das Apostelwort gläubig geworden sind. Und die haben wiederum gezeugt. Und was lesen wir in der Apostelgeschichte? Die Menge nahm zu, und es waren mit mal Tausende. Bis heute nach Hameln ist das Evangelium gedrungen. Halleluja! Wir sitzen hier als Botschaft Gottes in Hameln. Bist du ein Botschaftsvertreter? Was vertrittst du? Rache oder Vergebung? Liebe oder Hass? Du bist Botschaftsvertreter. Denk an deinen Chef. Das ist Gott, der vom Himmel Jesus auf die Erde sandte, uns zum Vorbild. Und er möchte, dass du ihn würdig hier vertrittst. Denn du sollst ein Segen sein. Amen. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für die Gabe deines Sohnes Jesus. Wir danken dir, dass du auf allen Seiten der Heiligen Schrift schon zu uns sprechen willst. Ob wir Jeremia lesen, die Drohworte an das Volk Israel, ob es die ersten Seiten der Bibel sind, seid fruchtbar und mehret euch. Herr, wo wir aber eigenständiges Programm durchführen wollen und auch schon durchgeführt haben und merken, wir sind in der Sackgasse gelandet. Wir dürfen dich bitten, Herr, leite du unsere Gedanken, dass wir wieder auf die gerade Bahn kommen, auf den richtigen Weg kommen, dass wir Botschaftsvertreter sind in deinem Sinne, dass du dich freuen kannst über deine Gemeinde, über die Brüder und über die Schwestern, die in Frieden und in Liebe und in Freude miteinander einander dienen und lieben und wertschätzen und das Evangelium ausleben im Alltag mit den Worten. Aber es fängt schon an in unseren Herzen, Herr, dass du uns neu ergreifst, neu gewinnen kannst, Herr, bis dass du kommst und dein Königreich aufrichtest. Und da stehen wir und warten drauf und sagen, ja, Herr, komme bald. Amen.